SRF 2 Kultur.
Im 4. Jahrhundert vor Christus zog Alexander der Große mit seinen Truppen durch das Gebiet des heutigen Afghanistan. Im 12. Jahrhundert nach Christus war es Genghis Khan. Im 19. Jahrhundert waren es die Engländer, im 20. Jahrhundert die Sowjetunion und im 21. Jahrhundert sind es die USA im Verbund mit anderen NATO-Ländern. Afghanistan und seine Geschichte der letztlich gescheiterten Invasionen, das ist heute unser Thema in Kontext. Mein Name ist Hans-Jörg Schulz und mein Gesprächspartner ist der Islamwissenschaftler Michael Lüders. Herr Lüders, im Laufe dieses Jahres soll nun der größte Teil der 120.000 Mann starken sogenannten ISAF-Truppe unter Führung der USA aus Afghanistan abgezogen werden. Wie ist denn Ihre Bilanz dieses 13-jährigen Militäreinsatzes?
Nun, das ist natürlich alles eine Frage der Perspektive und viele werden versuchen, diesen Einsatz schönzureden. Er begann ja als Reaktion auf die Anschläge des 11. September 2001. Aber als die Amerikaner damals Richtung Afghanistan aufbrachen, um Al-Qaida zu jagen und die Gastgeber von Al-Qaida, die Taliban, von der Macht zu entfernen, hatte sich niemand die Mühe gemacht, das Kriegsziel genau zu definieren. Wie lange wollte man eigentlich dort kämpfen? Wie lange dort präsent sein? Und diese fehlende Klärung des Kriegsgrundes führt dazu, dass auch 13 Jahre später noch immer westliche Truppen in Afghanistan stehen, jetzt wahrscheinlich zum größten Teil abgezogen werden. War es das wert für maximal 500 Kämpfer von Al-Qaida, während heute in Syrien etwa 100.000 Al-Qaida-Kämpfer an der türkischen Grenze stehen? Nüchtern gesehen muss man sagen, der Einsatz war es nicht wert. Er diente in erster Linie der Selbstvergewisserung der Vereinigten Staaten nach dem Trauma des 11. September 2001. Es war ein Feldzug der Rache gegen die Urheber dieses Anschlages. Er hat aber nicht zu einer nachhaltigen Bekämpfung des Terrors geführt, sondern hat im Gegenteil die Taliban, die damals von der Macht gestürzt entfernt wurden, im November 2001 erneut so stark gemacht, wie sie es eigentlich nie vorher waren. Und vor allem deswegen, weil die Art und Weise der Kriegsführung der NATO unter ISAF-Truppen so brutal war, dass viele Afghanen erkannten, die Amerikaner sind nicht unsere Befreier, sondern eher Besetzer, die ohne Rücksicht auf Verluste Krieg gegen die Afghanen führen.
Wieder also geht eine Invasion in Afghanistan zu Ende. Wieder war sie blutig und für die Invasoren auch nicht sonderlich erfolgreich. Sie haben das gerade beschrieben. Warum, Herr Lüders, war denn Afghanistan in seiner Geschichte so oft ein Durchgangsland für Truppen und Opfer von Besetzung?
Das hängt wesentlich zusammen mit der geografischen Lage Afghanistans. Es ist ein Land ohne Meereszugang, aber andererseits äußerst günstig strategisch gelegen, entlang der früheren Seidenstraße, die von China und der Mongolei über Afghanistan in Richtung Irak und weiter Türkei führte. Und diese Lage führte dazu, dass Afghanistan als Transitland von großer Bedeutung war, zumal auch immer wieder Herrschaftsbereiche hier ihre jeweiligen Grenzen erfuhren, im wahrsten Sinne des Wortes. Im Westen waren es die iranischen Safawiden, die einen großen Einfluss auf Afghanistan ausübten, aber das Land nicht vollständig unterwerfen konnten. Im Osten war es das Mogulenreich in Indien, die Usbeken spielten ebenfalls eine Rolle. Und das ganze Mittelalter hindurch bis in die Neuzeit, 19. Jahrhundert, haben diese Kräftekonstellationen Afghanistan im Griff gehabt wie ein Mahlstein. Das war immer sehr schwierig für die Afghanen, die sehr unabhängigkeitsliebend sind, ihre eigenen Ansprüche zu verteidigen gegen die ausländischen Invasoren. Das ist nur zum Teil gelungen, aber umgekehrt muss man sagen, seit den Tagen von Alexander dem Großen ist es keiner ausländischen Interventionsmacht gelungen, seine eigenen Vorstellungen in Sachen Machtpolitik oder staatlicher Ordnung Afghanistan betreffend durchzusetzen. Alle ausländischen Invasoren sind über kurz oder lang gescheitert.
Definieren wir doch erstmal, was das überhaupt für ein Staatsgebilde heute ist, dieses Afghanistan, das bisher bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts offiziell Königreich Kabul noch hieß. Also traditionell war es auch das Stammesgebiet der Pashtunen.
In der Tat, die Pashtunen, die vor allem im Osten und im Südosten des Landes leben, haben die Geschichte Afghanistans in der Neuzeit maßgeblich geprägt, hatten sich frühzeitig mit den indischen Mogulen verbündet. Im Gegenpol waren die iranischen Safawiden, eine Macht, die den westlichen Teil des heutigen Afghanistans immer wieder unter ihre Kontrolle gebracht haben. Und heute sind in Afghanistan zwei Sprachen vorherrschend, eben Paschtu, die Sprache der Paschtunen, im Osten und im Süden, wie erwähnt, angesiedelt. Und im Westen des Landes sind es eben vor allem Dari-Sprecher, also Sprecher des lokalen Dialektes, des Persischen, des Farsi, wie es im Iran gesprochen wird. Aus iranischer Sicht ist das Persisch, das man in Afghanistan spricht, noch ein bisschen veraltet. Man schmunzelt darüber, über die etwas altertümliche Sprache der Afghanen. Aber das ist die große Bruchlinie, sprachlich, kulturell und geschichtlich, zwischen den in heutigen Begriffen iranischen Einflüssen aus dem Westen, usbekischen Einflüssen aus dem Norden und aus dem Osten eben die indischen bzw. pakistanischen Einflüsse.
Diese ungeheure Vielfalt, die kulturelle Vielfalt, die religiöse, auch die sprachliche Vielfalt, die macht es doch fast unmöglich, einen Nationalstaat aufzustellen bei so vielen verschiedenen Interessen, die es dort gibt.
Ja, in der Tat. Und geschichtlich gesehen ist es auch nie einer Zentralmacht in Kabul gelungen, das Land wirklich vollständig unter die eigenen Fittiche zu bringen. Es gab immer sehr starke zentrifugale Kräfte, namentlich die zahlreichen Stämme des Landes haben sich in allen Landesteilen dagegen gewehrt, dass ein Zentralstaat entsteht, der ihre eigenen Kompetenzen beschneidet. Das moderne Afghanistan ist aus kriegerischen Wirren hervorgegangen und unter Führung des Kriegsherrn Ahmed Shah Durrani 1747 gegründet worden. Aber dieser ursprüngliche Zentralstaat hat nur wenige Jahrzehnte Bestand gehabt, bevor dann Mächte von außen und zentrifugale Kräfte von innen heraus Afghanistan, das Königreich Kabul, auseinanderzureißen begannen. Und diese Entwicklung hat sich bis heute fortgesetzt. Hinzu kommt, man muss bei Afghanistan immer auch die Topografie vor Augen halten. Afghanistan ist ein Gebirgsland, an dem gemessen die Schweiz noch vergleichsweise als Flachland zu gelten hat. Die höchsten Erhebungen gehen fast hinauf auf 8000 Meter und weite Teile des Landes sind unzugänglich aufgrund der Gebirge und der wenigen Straßen, die es dort gibt. Nur 6% der Staatsfläche des heutigen Afghanistans sind überhaupt landwirtschaftlich nutzbar. Weite Teile des Landes sind schlichtweg für menschliche Besiedlung nicht geeignet, aber eben ein ideales Territorium, Gebiet für Guerillakämpfer, für Leute, die sich keiner Macht unterwerfen wollen, die hier wunderbar einen Guerillakrieg gegen wen auch immer führen können.
Das ist schon mal ein Grund, warum die großen Armeen auch immer wieder versagt haben dort. Dieses Afghanistan, das Sie gerade beschrieben haben, das hat weltpolitisch immer wieder Geschichte gemacht. Lassen wir doch mal diese ganz frühen Invasionen von Alexander und so beiseite und beginnen mit dem 19. Jahrhundert, also dem Zeitalter des Imperialismus, in dem England ja seine große Macht in Indien auch absichern und abschirmen wollte, in dem Russland sich einen Zugang sichern wollte, auch Richtung Meer dann. Da kommt einem ja vieles heute ziemlich bekannt und auch aktuell vor. Aber Herr Lüders, was passierte denn damals in diesem sogenannten ersten Anglo-Afghanischen Krieg?
Ja, dieser erste Krieg zwischen Engländern und Afghanen ist insoweit interessant, als es ein früher Stellvertreterkrieg war. Diesen Krieg führten die Engländer weniger gegen Afghanistan als vielmehr gegen Russland, das, wie Sie erwähnt haben, unter Peter dem Großen versuchte, sich einen Zugang in Richtung Arabisches Meer zu verschaffen. Es war ja immer das Bestreben des Russischen Reiches, sowohl Zugang über das Schwarze Meer in Richtung Mittelmeer zu finden, aber auch in Zentralasien Zugang zu finden zum Arabischen Meer.
Weil es auch ein warmes Meer ist und eisfrei das ganze Jahr über.
Genau. Um das zu erreichen, müsste man oder hätte man zur damaligen Zeit den russischen Einfluss ausdehnen müssen bis in das heutige Pakistan, das damals noch zu Indien gehörte und Indien stand unter britischer Kontrolle. Und die Briten hatten große Sorge, dass es den Russen gelingen könnte, hier vorzudringen in ihren unmittelbaren Einflussbereich. Und deswegen kam es zu diesem ersten anglo-afghanischen Krieg, der vor allem das Ziel hatte, wie erwähnt, den russischen Einfluss zurückzudrängen. Es war ein Krieg, der 3 Jahre dauerte, von 1839 bis 1842. Und es ist den Briten nicht gelungen, Afghanistan zu unterwerfen. Sie sahen sich immer massiven Guerilla-Angriffen ausgesetzt. Und schließlich kam es 1842 zu einem Friedensschluss zwischen den damaligen paschtunischen Herrschern und der britischen de facto Besatzungsmacht. Und die Briten versprachen abzuziehen, das taten sie dann auch, über den Khyber-Pass, also in Richtung des heutigen Pakistan, sind sie dann abgezogen, wurden aber von den Pashtunen angegriffen und das war ein furchtbares Gemetzel, dem über 12.000 Zivilisten zum Opfer gefallen sind. Darüber hinaus die gesamte ägyptische Streitmacht von 680 Mann und hinzu kamen noch einmal 2.840 Inder. Das war ein Desaster für die britische Armee und das hat man sich natürlich nicht bieten lassen wollen und die Rache folgte dann einige Jahrzehnte später auf den Fuß.
Der Mythos der Unbesiegbarkeit der Briten war damals hinüber und Sie sagen, 1879 dann zogen erneut britische Truppen ein in Kabul und in Kandahar auch. Wie ging denn dann dieser zweite anglo-afghanische Krieg aus?
Der endete damit, dass die Briten sich erneut nicht gegen die afghanische Bevölkerung oder die dortigen Kriegsherren durchsetzen konnte. Dieser Krieg 1878, der damals begann, war in erster Linie ein Rachefeldzug für das Massaker an den mit Großbritannien verbündeten Kräften drei Jahrzehnte zuvor. In diesem Zusammenhang haben die Briten Kabul, die Hauptstadt, in Schutt und Asche gelegt. Aber sie haben erkannt, dass sie das Land nicht vollständig unter ihre Kontrolle bringen können. Und sie haben sich dann zurückgezogen und haben die Grenzen Afghanistans neu gezogen im Zuge der sogenannten Durand-Linie von 1893. Durand war ein britischer Militärbefehlshaber und diese Linie markiert noch heute die Grenze zwischen Afghanistan und dem heutigen Pakistan, was damals zu Britisch-Indien gehörte. Die sogenannte Northwest Frontier Province beispielsweise, die Grenzgebiete zu den Pashtun und zu den Balutschen im Süden des Landes, wurden damals von Afghanistan herausgelöst und Pakistan, dem heutigen Pakistan, dem damaligen Britisch-Indien zugeschlagen. Und das ist eigentlich eine Auswirkung bis zum heutigen Tag. Diese Grenzziehung ist eine künstliche Grenzziehung, weil auf die Art und Weise der Einfluss Afghanistans begrenzt werden sollte. Aber die Bevölkerungsgruppe, die jenseits dieser Durand-Linie leben, also im heutigen Pakistan, sind dieselben Leute, die auch auf afghanischer Seite leben, nämlich in erster Linie Pashtun und Belutschen. Und das ist wichtig, sich vor Augen zu halten, spielt auch eine unmittelbare Rolle in der heutigen Politik. Denn die Taliban rekrutieren sich fast ausschließlich aus dem Mehrheitsvolk der Pashtun. Und als dann 2001 die Taliban vertrieben wurden aus Afghanistan zunächst einmal, konnten sie ohne weiteres in Richtung Pakistan flüchten, wo sie dann von ihren Brüdern, den Pashtun, jenseits der Durand-Linie freundlich aufgenommen wurden.
Und von dort geht ja heute noch die größte Gefahr auch aus. In Kontext reden wir heute mit Michael Lüders über Afghanistan und seine Geschichte der Invasionen. Machen wir nochmal einen großen Sprung, Herr Lüders, ins letzte Jahrhundert, das 20. Jahrhundert. Dieses Mal war es nicht der Westen, der einmarschierte, sondern diesmal war es die Sowjetunion an Weihnachten 1979. Warum?
Ja, das ist im Grunde genommen eine Fortsetzung des alten Great Game zwischen Großbritannien und dem damals zaristischen Russland. Zwar ging es den sowjetischen Invasoren 1979 nicht mehr um einen Zugang zum Arabischen Meer, aber die Russen waren davon überzeugt, dass sie Afghanistan in ihren Einflussbereich angrenzen konnten. Es hatte in Afghanistan selbst eine interessante innenpolitische Entwicklung gegeben. Die Afghanen sind mehrheitlich ein sehr, sehr konservatives Volk mit einer hohen Analphabetenrate. Und alles, was irgendwie nach Sozialismus, Kommunismus oder wie auch immer riecht, gilt eigentlich als sehr verdächtig, zumindest der Landbevölkerung, die zudem noch sehr, sehr stark religiös geprägt ist. Es kam aber 1978 zu einem Militärputsch, in dessen Verlauf die alte Monarchie und die Vertreter des Ancien Regime von der Macht entfernt wurden. Und das städtische Afghanistan, was im Wesentlichen aus Kabul und zwei, drei anderen größeren Städten bestand, versuchte dann die Modernisierung Afghanistans von oben, ähnlich wie der Schah von Persien das versucht hatte. Aber diese Modernisierung von oben gelang nur teilweise. Und die dortigen Machthaber, die sich selber Kommunisten nannten, glaubten, sie könnten in der Sowjetunion Unterstützung finden, um ihr gesellschaftliches Experiment, das sehr stark in Richtung Stalinismus allerdings ging, durchsetzen zu können. Die Russen sind diesem Ruf gerne gefolgt, um ihren Einfluss auszudehnen. Das war ein sehr, sehr großer strategischer Fehler der damaligen Sowjetunion unter Brezhnev, denn das Ergebnis war, dass die Russen 10 Jahre lang in einen Guerillakrieg verwickelt wurden. Alles hängt mit allem zusammen. Es ist wirklich interessant, wie die Geschichte in die Gegenwart sich fortsetzt, denn die Amerikaner erkannten, dass sie die Möglichkeit haben, über Afghanistan der Sowjetunion einen schweren Schlag zuzufügen, der dann tatsächlich auch wesentlich dazu beigetragen hat, den Untergang der Sowjetunion 1989 und das Ende des Eisernen Vorhanges zu beschleunigen. Man hat nämlich die sogenannten Mujahideen ausgerüstet, ausgestattet mit saudischer Hilfe, mit pakistanischer Hilfe. Sie haben den Kampf geführt gegen die sowjetischen Besatzer und kaum waren die abgezogen 1989, richtete sich dann der Fanatismus, der Fundamentalismus dieser Mujahedin, zu denen damals auch Osama bin Laden schon gehörte, gegen die Amerikaner. Der Rest ist bekannt.
Also in der Zeit des sowjetischen Einmarsches waren die Mujahedin für den Westen die Guten, wenn man so will. Man muss vielleicht noch zur Einordnung sagen, wir befanden uns damals ja wirklich sehr stark im Kalten Krieg und die NATO hatte gerade ihren sogenannten Nachrüstungsbeschluss auch gefasst. Das Sowjetreich hatte ja immer, wie Russland heute auch, Angst von der NATO umklammert zu werden. Also da war auch relativ viel Nervosität natürlich auf sowjetischer Seite damals.
Auf jeden Fall. Und dennoch bleibt es ein großer Fehler der damaligen sowjetischen Regierung, nicht die strategischen Folgen dieses Einmarsches bedacht zu haben. Denn man hat den Amerikanern eine Steilvorlage geliefert, die Sowjetunion über Afghanistan zu schwächen. Es war darüber hinaus auch ein großer Imageverlust für die Sowjetunion in der islamischen Welt gegeben. Dadurch, dass eben Staaten wie Saudi-Arabien, wie Pakistan, aber auch die USA argumentieren konnten, seht her, der Sowjetkommunismus ist ein Feind auch der Muslime, denn die Muslime werden unterjocht von der Sowjetunion. Es war wirklich ein außenpolitisches Desaster für die Sowjetunion. Umso bemerkenswerter ist es, dass die NATO aus diesen Erfahrungen der Sowjets überhaupt nichts gelernt zu haben schien, denn man ist 2001 mit einer an Chuzpe grenzenden Bereitschaft wieder in Afghanistan einmarschiert, ohne die Lektion aus der Vergangenheit, der unmittelbaren Vergangenheit, das war ja gerade mal 20 Jahre zurückliegend, nicht einmal 12 Jahre, um genau zu sein. Man hat nichts gelernt aus den Fehlern, man wollte nichts lernen. Und ich werde nie vergessen, wie ich einmal einen ranghohen deutschen Offizier auf dieses Problem angesprochen habe. Wie kann es eigentlich sein, dass die Bundeswehr wieder jede historische Erfahrung, zuletzt haben die Russen, die Sowjets diese Erfahrung machen müssen, man kann in Afghanistan keine Kriege gewinnen. Warum also ist die Bundeswehr dorthin gegangen, mit welchem Kriegsziel? Und dieser ranghohe Offizier antwortete mir in einem Brustfall der Empörung, wie ich es mir denn erdreisten könne, deutsche Soldaten, die gekommen seien, den Afghanen zu helfen, in einem Atemzug mit der sowjetischen Soldateska zu nennen. Und er sagte das frei von Ironie oder einem leichten Augenzwinkern. Er war wirklich empört, dass ich diesen Vergleich angestellt hatte. Und ich fand das sehr bemerkenswert, weil es mir vor Augen geführt hat, wie kurzsichtig in bestimmten Kreisen politische, militärische Entscheidungen gefällt werden auf der Grundlage von Maßstäben, die mit dem Begriff Naivität noch sehr vorsichtig umschrieben sind.
Bis hin zu den Zahlen gibt es ja fast Deckungsgleichheit. Also auch die Sowjetunion hat damals gemeint, mit etwa 120.000 Soldaten das Land einnehmen zu können. Geschafft hat sie es dann eigentlich auch wieder nur bei den Städten, hat aber ziemlich üblerweise drumherum sowas wie verbrannte Erde hinterlassen. Also auch hier die Hauptleidtragenden waren vor allem die Afghanen selber, die dort gewohnt haben.
In der Tat, so ist es. Und das gilt auch für den Einsatz der NATO und der ISAF seit 2001. Die Zahl der seit jener NATO Intervention, ISAF-Intervention in Afghanistan getöteten Afghanen beläuft sich auf mehr als 100.000. Das ist also etwas weniger als die Zahl der in Syrien in den letzten 3 Jahren getöteten Menschen. Und vieles dringt ja auch gar nicht so in das Bewusstsein der westlichen Öffentlichkeit vor. Es war ja nie ein offen geführter Krieg der NATO bzw. der ISAF gegen die Taliban, sondern es war im Grunde genommen ein Krieg, der weite Teile der Zivilbevölkerung gegen deren Willen erfasst hatte. Also nur mal um eine Zahl zu nennen, bis vor 2 Jahren haben die USA in jedem Monat in Afghanistan 1.000 nächtliche Angriffe, Überfälle auf tatsächliche oder vermeintliche Taliban-Unterstände geführt. In den meisten Fällen sind dabei Zivilisten ums Leben gekommen, sind Hochzeitsgesellschaften angegriffen worden als vermeintliche Taliban-Versammlungen. Es gab also sehr, sehr viele Tote unter den Zivilisten in Afghanistan. Es erklärt auch den Boom der Taliban. Die Afghanen sind nicht dumm, die wissen auch, dass die Taliban keine Politik betreiben, die in die Zukunft führt. Aber wenn man die eigene Familie oder einen Großteil davon verloren hat durch einen völlig sinnlosen amerikanischen amerikanischen Angriff, der vielfach auf falschen Informationen beruhte, vielleicht nur, weil ein Nachbar mich denunziert hat, weil er an mein Land herein will, das gehörte zum Alltag in diesem Krieg. Wie gesagt, 1000 Einsätze pro Monat, in jedem Monat sind die Amerikaner geflogen und dementsprechend ist die Wut, der Hass, die Verzweiflung der Afghanen gestiegen. Heute ist Afghanistan politisch gesehen ein Trümmerfeld. Die Städte, vor allem die Hauptstadt Kabul, steht unter der Kontrolle der Zentralregierung, der Rest des Landes eigentlich nicht. Eigentlich eine Situation genauso wie zum Ende der sowjetischen Herrschaft 1989. Und es ist völlig klar, die Taliban werden, wenn es zu einem Abzug der westlichen Staaten kommt, das ist ja noch nicht das letzte Wort hier gesprochen, aber wenn es geschieht, dann werden die Taliban wieder der entscheidende Machtfaktor sein in Afghanistan.
Mich interessiert nochmal die Lage damals, als die Sowjetunion dort war. Kann man sagen, Sie haben vorhin beschrieben, wie die Mujahedin hochgerüstet wurden vom Westen her, vor allem von den Amerikanern. Kann man sagen, dass der Islam quasi sowas wie ein ideologischer Gegenpol zum Kommunismus sein sollte und auch so vom Westen her aufgebaut wurde?
Also zumindest hat man das recht simple religiöse Verständnis einfacher Afghanen, die vielfach Analphabeten sind, instrumentalisiert und hat aus dem Islam eine Waffe geschmiedet gegen die kommunistische, die gottlose Herrschaft der Sowjets und das mit großem Erfolg. Man hat auf diese Art und Weise allerdings auch üble Kräfte in der afghanischen Gesellschaft befördert, nämlich allen voran die Warlords, die Kriegsfürsten, die ohne Rücksicht auf Verluste in den jeweiligen Provinzen versucht haben, Teile des Landes sich unter den Nagel zu reißen, Geld zu verdienen, mit Drogenhandel insbesondere oder mit Waffenschmuggel. Viele davon sind sehr reich geworden und nach dem Ende der sowjetischen Besatzung haben die Kämpfe zwischen den ehemals verbündeten Mujahedin-Gruppen dazu geführt, dass weite Teile des Landes, die unter der sowjetischen Besatzung unbeschädigt geblieben waren, allen voran die Hauptstadt Kabul, vollständig zerstört wurden. 1991, 92 ist die Hauptstadt vor allem durch den Beschuss des Kriegsfürsten Hekmatyar zu 80% zerstört worden. Ein völlig sinnloser Akt. Aber das gehört eben zu den brutalen Realitäten afghanischer Geschichte dazu, dass es keiner Zentralmacht gelang, den Umtrieben dieser Warlords Einhalt zu gebieten. Die Warlords haben keine Ideologie. Die sind mal miteinander verbündet, mal bekämpfen sie sich, heute Feind, morgen Freund. Das wechselt also in einem sehr, sehr steten Rhythmus. Und es gibt nichts, was dieses Land zusammenhalten könnte, mit Ausnahme in der Tat der Religion, vor allem auf dem Land. Und die Taliban machen sich diesen Umstand bewusst zunutze und sind sicherlich in der Lage, nach einem vollständigen Abzug der westlichen Truppen die Macht wieder zu übernehmen. Vielleicht nicht Kabul, das würden die Amerikaner wohl nicht zulassen. Aber davon abgesehen kontrollieren sie weite Teile des Landes. Eigentlich wie bis zu der Zeit, als die Amerikaner intervenierten 2001. Da haben die Taliban 90% kontrolliert des Landes. Die einzigen Gebiete, die sie nicht unter Kontrolle hatten, waren die nicht-pashtunischen Siedlungsgebiete im Norden, in den tadschikischen Gebieten, die eben keine ethnischen Pashtunen sind und insofern erbitterte Gegner waren der Pashtunen.
Nichts gelernt aus der Geschichte, muss man wirklich in diesem Fall auch immer wieder sagen. Also wenn wir daran erinnern, dass die Briten ihre bitterste Niederlage als damals erfolgreiches Kolonialreich dort erlitten haben, wenn man bedenkt, dass die Sowjetunion unter anderem auch durch Afghanistan ihrem Ende zutaumelte. Trotzdem ist die Invasion nach Afghanistan, die dann die westlichen Truppen gemacht haben, also die USA und die sogenannte Nordallianz, ist ja wirklich nach dem absolut gleichen Muster wieder erfolgt, wie das, was vorher schon geschehen ist. Sie haben vorher erwähnt, dass das Gespräch mit einem deutschen Offizier, der nicht wollte, dass man seine Aktionen mit denen vergleicht von den Sowjets. Aber es ist ja erneut wieder ein Schlachtfeld, diesmal vom Westen geschaffen worden, das wieder nur die Bevölkerung getroffen hat.
So ist es. Afghanistan ist genauso wie der Irak ein Beispiel dafür, wie eine falsch verstandene westliche Ordnungspolitik, die im Namen von Terrorbekämpfung oder Demokratieexport funktioniert, vor allem eines zur Folge hat, nämlich die Zerstörung der Länder, in denen man tätig war. Man ist angetreten, ein Übel zu beseitigen, hat aber durch den Krieg neue Übel geschaffen, die in ihrer Wirkung noch viel gravierender sind als das ursprüngliche Übel, um dessen Willen man eigentlich eingegriffen ist. Ich finde es frappierend, sich vor Augen zu halten, dass selbst nach Einschätzung der Experten es zu keinem Zeitpunkt im Jahr 2001 mehr als 500 Al-Qaida-Aktivisten gegeben hat in Afghanistan. Und um diese zu vertreiben, und ihre Gastgeber, die Taliban, hat man jetzt noch einmal Krieg geführt mit einem immensen Aufwand an Menschenleben und auch an finanziellen Ressourcen. Was ist das Ergebnis? Unterm Strich, wir sehen nichts Gutes. Und aus der Sicht von Al-Qaida ist das keine Schlappe, was in Afghanistan passiert ist. Im Gegenteil, das neue Schlachtfeld für Al-Qaida heißt Syrien, heißt Irak. Das ist ein Phänomen, vor dem man im Westen noch die Augen verschließt. Man hat durch die Fokussierung auf Afghanistan und den anschließenden Irakkrieg Weichen gestellt, die in keine gute Zukunft gewiesen haben. Die Amerikaner haben immerhin dazugelernt und sind nicht bereit gewesen, einen weiteren Waffengang in Syrien vom Zaun zu brechen oder gar gegen den Iran, jedenfalls nicht, solange Barack Obama nun Präsident der USA bleibt. Aber zu den erschütterndsten Erkenntnissen dessen, was in Afghanistan geschehen ist, gehört sicherlich, dass Menschen offenbar nicht fähig sind, aus ihren Fehlern zu lernen, dass diejenigen, die in der Politik und unter den Militärs, in der Wirtschaft Verantwortung tragen, wirklich über den eigenen Tellerrand in den seltensten Fällen hinausdenken. Und das ist eine gefährliche Konstellation, weil sie uns, die Zivilisten und diejenigen, die vielleicht andere Vorstellungen von Politik haben, als immer nur militärisch draufzuschlagen, in eine Situation begeben, wo man auf einmal nicht mehr weiß, ja, was soll man tun, was soll man empfehlen. Natürlich ist Afghanistan instabil, gibt es eine potenzielle Terrorgefahr, aber die ist heute in Syrien viel größer. Was folgt jetzt daraus? Wie wollen wir damit jetzt umgehen, mit diesem Konflikt? Also Fazit ist, immer dort, wo westliche Staaten versucht haben, den Terror militärisch zu bekämpfen, ist er an anderer Stelle in zehnfacher Stärke neu entstanden, wieder auferstanden, wie auch immer.
Also drei Invasionen in Afghanistan in drei Jahrhunderten von ganz verschiedenen Staaten mit ganz unterschiedlichen Motiven. Und am Ende hat immer nur die Bevölkerung darunter gelitten. Was gibt es für Sie noch für Parallelitäten zwischen diesen drei verschiedenen Invasionen?
Es war immer der Glaube da seitens der Invasoren, man könne die Einheimischen manipulieren, den eigenen Interessen unterwerfen und auf diese Art und Weise den eigenen Machteinfluss ausdehnen. Das hat sich aber in allen Fällen als Irrtum erwiesen. Und ich glaube, dass dieser Irrtum auch erklärt, warum es gegenwärtig diesen Konflikt gibt zwischen dem afghanischen Präsidenten Karzai und den USA. Die USA wollen ja im Grunde genommen auch nach dem offiziellen Ende des Truppeneinsatzes Ende 2014 weiterhin sogenannte Berater, etwa 10.000 an der Zahl, in Afghanistan stationiert halten, die dann angeblich afghanische Polizei und Militärs ausbilden sollen. Aber in Wirklichkeit geht es den Amerikanern und der NATO darum, hier Stützpunkte in Afghanistan zu erhalten, um gegebenenfalls eine schnelle Eingreiftruppe für die Staaten der Region zu haben. Das scheitert bislang daran, dieser Deal zwischen der Regierung Karzai und den Amerikanern, weil Karzai nicht gewillt ist, den Amerikanern jenen Blankoscheck zu unterzeichnen, die sie gerne unterzeichnet sehen würden. Die Amerikaner sollen nämlich gewissermaßen Straffreiheit genießen. Wenn ein Amerikaner etwas Ungesetzliches tut in Afghanistan, naja, dann haben die Afghanen halt Pech gehabt. Sie können ihn, den Amerikaner, dann juristisch nicht verfolgen. Karzai weigert sich, dieses Dokument zu unterzeichnen. Und darum geht der Handel. Und ich finde es ganz interessant zu sehen, dass Karzai, der über Jahre hinweg gehypt wurde in den westlichen Medien, in der Politik als große, aufgeklärte, pro-westliche Befrieder des Landes, auf einmal jetzt zum Dämonen gezeichnet wird, weil er eben nicht amerikanische Interessen bedient. Das ist für ihn eine Überlebensfrage.
Man muss ja sagen, es sind auch Wahlen in diesem Jahr in Afghanistan. Karzai kann nicht mehr wiedergewählt werden. Mal gucken, wer dann dabei rauskommt und ob der Einfluss der Amerikaner so groß bleibt. Besten Dank für Ihre Analysen, Michael Lüders, über Afghanistan und die missglückte Geschichte seiner Unterwerfung sprachen wir im heutigen Kontext. Am Mikrofon verabschiedet sich Hans-Jörg Schulz.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.